Herzlich willkommen hier am Börsentag 2025 in Zürich. Freut mich sehr, dass Sie den Weg zu uns gefunden haben. Wir wollen uns heute das Thema ETFs etwas näher anschauen. ETFs im Fokus, deshalb unser Thema auch. Und wir haben ein breites Expertenteam hier vor Ort, die später auch noch für Fragen zur Verfügung stellen. Ich möchte die Herren auch kurz vorstellen. Ganz zur linken Seite Timo Böninger, er moderiert heute mit mir zusammen von Finanzen CH. Dann folgt Hans-Jörg Morath von der Zürcher Kantonalbank, Swisscanto ETFs, Nima Poyan jetzt bei Amundi, und dann haben wir die Reihenfolge ein bisschen durcheinander gebracht, dann kommt Abdullah Mohammed von Vanguard und natürlich zu meiner Rechten der Jörg Sandrock von Neon. Ja, wir steigen sofort ein ins Thema. Unser Ziel heute, die nächsten 40 Minuten so zu nutzen, dass Sie auch was mitnehmen rund um das Thema ETFs. Und wie gesagt, sehr gerne auch im Anschluss, wenn wir mit der Diskussion durch sind, gerne auch Fragen hier direkt an die Experten. Ich übergebe das Wort an Timo, du darfst loslegen.
Ja, vielen Dank. Ich würde sagen, lasst uns mal mit dem Warm-up beginnen. Hans-Jörg, was ist ein ETF und warum denkst du, warum ETFs so in aller Munde sind?
Also ich denke, die meisten wissen, was ETFs sind, aber wir können es mal von der Definition her nochmal aufgreifen. Sind börsengehandelte Indexfonds, das heißt passive Anlagen in einer Fondshülle, die meistens einen vordefinierten Index abbilden. So. Was wir momentan sehen, sind, dass aktive ETFs auf den Markt kommen, die vielleicht nicht mehr unbedingt einem Index folgen, aber das ist eine neuere Erscheinung. Wieso ich denke, dass sie gut sind? Sie sind, früher hat man gesagt, einfach, transparent, fair. Ich denke, das gilt immer noch. Es ist sehr transparent. Die Anteile dieser Indizes sind öffentlich verfügbar, auch in der Gewichtung. Das heißt, es ist für jeden eigentlich gut zu verstehen, was in diesem Investmentprodukt nachher enthalten ist.
Nima, magst du ergänzen?
Ja, klar. ETFs in aller Munde, Exchange-Traded Funds. Was sind die Vorteile, wie Hans-Jörg ja gesagt hat? Ganz klar die Transparenz, es ist günstig, ETFs zu handeln auch, und man ist breit diversifiziert. Ja, man kann breit diversifiziert in Aktien, in globalen Aktien, in Emerging Markets investieren. Und was wir natürlich auch in der Schweiz jetzt sehen, sind natürlich die Sparpläne, wo man monatlich in ETF-Sparpläne investieren kann, beispielsweise in den All-World-Index zu 5 oder 6 Basispunkten, sehr günstig. Und damit kann man sich natürlich dann Kapital aufbauen mit einem geringeren Risiko als über Einzelaktien oder auch Kryptos, was doch viele auch als Einstieg nutzen. Und von daher, ETFs ganz klar ein Riesenthema über die letzten 15 Jahre in Europa, und jetzt die Sparpläne kommen jetzt in der Schweiz an, und von daher definitiv für den Vermögensaufbau einer der wichtigsten Kernbausteine.
Ja, ich kann mich dem nur anschließen. Wir sehen auch eine sehr große Nachfrage bei den Privatinvestoren, aber auch bei den professionellen Investoren, was das Thema ETFs anbelangt. Und viele Argumente wurden genannt. Mit ETFs kann man als Privatinvestor wirklich eine breite Exposure in den Markt, also sehr, sehr breite Wertpapieranlage oder ein breites Universum mit nur einem Produkt oder Vehikel kaufen.
Jörg?
Ja, und Jörg,
jetzt haben wir ja drei Herren gehört, die das sagen müssen.
Ja. Genau, du schaust die andere Seite an. Ihr seid einer der führenden Broker auch in der Schweiz mit Neon und Sparpläne. Wir haben es vorher schon gehört, gerade auch von Nima, das große Thema. Ihr habt das sehr früh aufgegriffen. Ja, wie ist deine Sicht aus der anderen Seite?
Von der anderen Seite betrachtet sind ETF bei uns die wichtigste Produktgruppe. Über 50% aller Produkte nach Volumen sind ETFs. Das heißt, unsere Investoren kaufen 56-58% ETFs. Die machen das zu ihrem Vermögensaufbau. Man sieht da sehr viel mehr Menschen, die kaufen, als die dann verkaufen. Man sieht, wie so ein bisschen gesagt wurde, sehr breite ETFs, die irgendeinen Weltindex nachimitieren oder einen Schweizer oder sonst irgendwas. Oder man sieht auch spezifische ETFs, also zum Beispiel ETFs auf AI oder auf Blockchain-Technologie oder sonst was. Von den Zahlen, mehr als 50% Volumen in ETFs, von den großen Weltindizes haben die nochmal Knapp 80% sind unter den Top, oder andersrum, 20 ETFs bei uns haben mehr als 80% des Volumens. Also ein sehr konzentrierter Markt auf die großen Indizes oder auf ein paar Themen.
Wenn ich darf, würde ich da gerade vielleicht auch an die Anbieter eine Anschlussfrage stellen. Das sehen wir natürlich als Börsenbetreiber auch. Der Hauptumsatz ist schon in den Core-Produkten, wenn man so sagen will. Seht ihr das auch so oder nimmt das über die Zeit auch ein bisschen ab, dass die Leute zuerst investieren in die Core-Produkte, dann aber immer ein bestimmtes Thema beimischen wie AI oder auch Kryptosachen? Hans-Jörg, seht ihr das auch so?
Das sehen wir auch so, ja. Also ich denke, man muss ein bisschen unterscheiden, was für ein Kunde nutzt dieses Produkt gerade. Ist der Kunde neu, beschäftigt er sich neu mit Investieren, hat er erst angefangen, Vermögen aufzubauen über einen Sparplan? Oder liegt da schon ein 10 Jahre altes Portfolio, was gerade immer breiter und immer breiter wird? Das ist, denke ich, ein wichtiger Unterschied. Aber wie jedes Portfolio hat man eigentlich einen Investment-Schwerpunkt, einen gewissen Kern oder eine sogenannte Asset Allocation. Und der Markt wird breiter. Das heißt, man hat inzwischen verschiedenste Themen zur Auswahl, die man noch beimischen kann, um noch mal ein bisschen das Portfolio interessanter zu gestalten, neue Ertragschancen rauszuholen. Krypto kam jetzt neu mit dazu, die letzten Jahre. Das ist natürlich nochmal eine ganz andere Anlageklasse, wie die, die bisher da waren. Aber ja, long story short, kann ich dem zustimmen. Ja.
Jörg, nochmal eine Frage an dich, was mich persönlich interessieren möchte oder würde. Gegen welche Mythen oder ja, falsche Meinungen müsst ihr denn als Neon kämpfen, wenn es um die Wissensbildung angeht? Wissen eure Kunden per se, was ETFs sind? Geht ihr davon aus oder wie geht ihr oder was siehst du?
Leider nein und auch schon, also ist alles ja richtig, was hier gesagt wurde, aber es wird auch schon sehr schwer erklärt. Wenn wir und die Menschen hier jetzt sitzen oder ihr oder sie interessieren sich natürlich für solche Produkte, vermutlich, sonst wären sie jetzt nicht hier bei dem schönen Wetter. Aber wir haben 200.000 Kunden, die nicht investieren. Wir haben, gerade in der Schweiz ist die Situation so, dass die Menschen schon eigentlich ein bisschen Geld haben, um auch langfristig Richtung Vermögensaufbau, Richtung Pension, Richtung Eigenheim oder whatever investieren könnten. Und für uns ist sehr wichtig, das sehr, sehr einfach zu erklären, damit die Leute auch, glaube ich, wirklich verstehen können, was das ist. Ich weiß nicht, wie viele Leute wissen, was ETF eigentlich bedeutet. Allein der Begriff schreckt zumindest viele ab oder hört sich für manche dann schon kompliziert an. Und das ist einer der Hauptgründe für uns, die wir versuchen zu adressieren, Kunden zu erklären, was man eigentlich machen kann. Und wenn man diese Hürde einmal genommen ist, sind ETFs natürlich sehr einfache Produkte. Wir hatten das, also einfache im Sinne für einen Kunden, einmal eingerichtet, jeden Monat ein bisschen was investiert. Noch eine Zahl, 97% der Sparpläne sind ETF-Volumina. Also wer dann einen Sparplan irgendwann aufsetzt, macht das in der ganz großen Regel bei uns dann mit einem oder mehreren ETFs. So typisch sind 2. Wenn man ein bisschen advanceder ist, geht man dann in 3, 4, 5 oder sonst was Produkte, mischt noch Krypto dazu oder Gold oder hat eine andere Strategie bezüglich Schweiz oder sonst etwas. Aber für uns ist das Thema Mythos überhaupt erstmal fast schon einen Schritt vorher investieren zu erklären und dann auf die Produkte einzugehen.
Niemand, du nix.
Ja, also ich denke mal, keep it simple, weil desto komplexer und komplizierter die Allokation wird, desto mehr schreckt man zurück und überlegt, ja, soll ich jetzt den ETF oder jenen ETF, soll ich die Region oder jene Region? Und von daher ist es auch, wie Neon es recht gut ja macht. Sie bieten die Auswahl schon vor und am einfachsten ist es effektiv, wirklich erstmal anzufangen, ja. Mit einem ETF, mit einem Global Equity World, idealerweise mit All Country, da hat man auch die Emerging Markets mit drin. Und da fängt man erstmal an. Und man muss auch keine geringen Summen. Das ist natürlich die weitere Hürde, die man früher immer hatte beim Investieren. Wenn man sich anschaut in der Schweiz, wenn man investieren wollte über, sagen wir mal, günstigere Online-Broker, muss man 9 Franken zahlen. Wenn man jetzt mit 100 Franken oder 200 Franken anfangen möchte, sind 9 Franken doch recht viel und zerstören natürlich dort die Rendite. Wenn man jetzt das ganze Angebot sich in der Schweiz anschaut mit ETFs, die man frei handeln kann, ohne Kommission, ist das natürlich zum einen dann hilfreich, weil man mit geringem Volumen anfangen kann, 50 Franken, sogar mit 5 Franken. Und wenn man sich überlegt, man spart sich beispielsweise den Cappuccino am HB und investiert täglich dann in einen globalen ETF. Wo ist da die Hürde? Und das ist der eine Vorteil. Und der zweite Vorteil ist natürlich auch, man spart auf was hin. Man kann sagen, ich möchte dann ein Auto in 5 Jahren kaufen. Das ist jetzt die Summe, in die ich anspare. Das Geld ist nicht gebunden wie bei der Säule 3a, weil das war natürlich dazumals, als wir mit Neon das Ganze uns auch angeschaut haben. Ich glaube, das war vor 4 Jahren oder so. Das war natürlich der Trend, der damals rübergeschwappt ist aus dem deutschen Markt, aber auch UK und Italien, Spanien. Also das ist ja wirklich ein Riesenthema im europäischen Markt. Und da geht es wirklich darum, die Hürde wegzunehmen, Einfachheit, simpel und Liquidität. Und das ist eben der Riesenvorteil. Säule 3a ist nicht liquide. Man kann es in bestimmten Szenarien rausziehen, das Geld. Allerdings ist es ja bis zur Rente de facto gebunden. Und hier eben bei den Sparplänen nicht. Man kann jederzeit den Sparplan reduzieren, minimieren, erhöhen oder komplett auflösen, wenn man sein Anlageziel erreicht hat. Und von daher denken wir, dass die Reise hat begonnen, aber wir haben noch einen langen Weg vor uns. Und auch mit den ganzen Partnern, die dort eben dieses Angebot anbieten, kann man viel, viel erreichen. Und speziell ist es natürlich ein ganz tolles Anlageprodukt für Endanleger und Endkunden.
Abdullah?
Ich knüpfe hier noch an zum Thema Hürden, die genannt wurden. Und auch ein bekannter Mythos, den man hört, ist mit ETFs, muss man schon den perfekten Einstiegszeitpunkt finden. Vielleicht haben Sie das auch schon mal gehört. Und das ist ein Mythos, den ich gerne heute widerlegen würde. Das würde funktionieren, wenn Sie jetzt wüssten, morgen fallen die Märkte 15% und 3 Tage später steigen sie wieder. Dann können Sie so eine Strategie natürlich verfolgen, weil dann kaufen Sie Ihre Aktien, ETFs viel, viel günstiger oder Obligationen ETFs. Nur wissen wir das nicht und es gibt ein bekanntes Sprichwort, das sagt, time in the market beats timing the market. Also das Beste ist, dass man im Markt investiert bleibt und eben nicht versucht, den Markt zu timen, weil man die Kursschwankungen, simpel gesagt, nicht vorhersehen kann.
Was mich persönlich noch interessieren würde, 1-2 Mal ist es schon gefallen und Sie als Zuschauer wissen wahrscheinlich, was ein ETF ist oder interessieren sich dafür. Was macht ihr als ETF-Häuser, dass das Produkt noch einfacher erklärbar ist? Wir haben immer so, auch als Börsenbetreiber und ja, als Anbieter immer das Problem, dass wir rechtlich auch sehr stark schauen müssen, wie einfach wir es dann erklären dürfen. Aber das Produkt muss einfach einfacher erklärt werden, wie es zum Teil erklärt wird. Was macht ihr da im Speziellen als ETF-Häuser? Habt ihr eine spezielle Webseite oder geht ihr auf Roadshows, dass ihr das den Kunden, so wie heute auch hier, Börsentag ist ein Beispiel, dass ihr das auch noch besser erklären könnt, das Produkt?
Vielleicht, wie wir es bei Amundi machen, wir produzieren dediziert Erklärvideos. Was ist ein ETF? Was ist ein Sparplan? Was bedeutet Cost Averaging? Ja, das ist auch ein großes Thema, weil wenn man jeden Monat natürlich investiert, gibt es diesen Cost Average Effekt. Was ist der Zinseszinseffekt? Und das produzieren wir in unserem TV-Studio in München und die ganzen Plattformen bekommen Zugang zu diesen Erklärvideos, die sie dann frei auch nutzen können. Natürlich stehen wir auch zur Verfügung für Präsentationen, Podcasts, YouTube, Streams etc. Ja, und das ist das Wichtigste. Man muss verstehen, in was man investiert und das ist eigentlich das A und O dann. Und da versuchen wir natürlich als Anbieter so viel wie möglich auch zu unterstützen, weil der Retailmarkt natürlich auch sehr, sehr wichtig ist. Ja? Und wenn man sich die Zahlen anschaut, mittlerweile sind fast 150 Milliarden im deutschen Markt beispielsweise durch Endverbraucher in ETFs investiert. Das ist ein substanziell großes Segment und deswegen stecken wir da sehr, sehr viel Effort auch rein, um die gerade im Bereich Weiterbildung präsent zu sein. Einfache Beispiele, was ist ein physisches Produkt, was ist ein synthetisches Produkt? Was sind die Vor- und Nachteile? Weil synthetische ETFs haben natürlich auch Vorteile im Bereich US-Aktien. Und um genau diese Erklärung dann durchzuführen, bieten wir dann eben Seminare und alles Mögliche an.
Ja, wir als Zürcher Kantonalbank haben ja auch einen Leistungsauftrag am Volk, oder? Das heißt, das Thema finanzielle Bildung ist sehr wichtig. Und das geht schon einen Schritt vorher los, dass wir nicht nur zeigen, wie sind einzelne Produkte, sondern dass wir unseren Kunden zeigen, den Unterschied zwischen Sparen und Investieren. Das ist ganz wichtig, oder? Dass dieses Stigma wegkommt, ich packe das Geld auf ein Konto, lasse es dort liegen und dann passt es, oder? Wer nicht investiert, verliert. Das ist ein Fakt, oder? Wir arbeiten da mit den gängigen Methoden. Wir produzieren Videos, wir haben auf der Website Blogs. Wir haben auch ganz gezielt Content für jüngere Kunden. Also das geht schon bei 15 Jahren los, dass erklärt wird, wie Investieren funktioniert, was ist der Sinn dahinter. Zinseffekt ist natürlich auch ein Thema bei uns. Das heißt, dieses Thema ist schon wichtig. Und auch unsere Kundenberater werden auf den Themen geschult. Das sind nicht nur reine Verkäufer, sondern da ist auch schon das Ziel, dass alles rund ums Geld anlegen, und das ist auch nicht nur die Investitionsseite, sondern auch, wie finanziere ich mein Haus, wie bereite ich meine Rente vor. Ich habe eine Unternehmung, wie übergebe ich die in die nächste Generation oder wie verkaufe ich die oder wie bringe ich die sogar an die Börse. Also das ist natürlich ein sehr breites Thema, aber da hoffe ich, dass da alle Finanzhäuser gewappnet sind und da einen Mehrwert liefern. Ja.
Und dann? Ja, auch bei Vanguard legen wir natürlich großen Wert darauf, unseren Investoren beim Vermögensaufbau behilflich zu sein. Wir sind der zweitgrößte Asset Manager weltweit und haben eine genossenschaftliche Struktur in den USA. Und wir fangen eigentlich noch einen Schritt weiter oben an. Also wir haben vier Investmentprinzipien definiert, wo man sich zuerst mal mit der Frage auseinandersetzt, was ist mein Anlagehorizont, wie gehe ich am besten vor, damit ich mein Vermögen erfolgreich aufbauen kann. Und dann gibt es natürlich sehr viele Artikel zum Thema ETFs, eben einige wurden angesprochen, synthetisch, physisch, worauf soll ich achten, wenn ich einen ETF kaufe, was ist ein Index, was sind die Unterschiede zwischen den Indizes, da finden Sie ganz, ganz viel Material. Und nebst dessen arbeiten wir auch aber eng mit unseren Partnern zusammen, weil es gibt ja auch Plattformen wie Neon und andere Anbieter hier in der Schweiz, die dann auch dedizierte Videos produzieren oder Content zum Thema ETFs. Und da unterstützen wir natürlich auch die Anbieter, damit die Message zu ihnen durchdringt.
Ja, und die Frage natürlich noch an dich, Jörg. Ich kann mich erinnern, als wir das Angebot zusammen aufgebaut haben, haben wir auch sehr viel darüber diskutiert, wie die Produkte auch bei euch dann angezeigt werden und wie umfangreich sie auch erklärt werden. Ja, wie war eure Herangehensweise? Ich finde, sie sind kurz erklärt, aber sehr, sehr übersichtlich und für jeden sehr gut verständlich. Und das ist das, was ich vorher ein bisschen meinte. Wir in der Branche haben immer das Problem, dass wir es eigentlich zu kompliziert machen.
Also kompliziert oder einfach, das ist schon für uns eine weiterhin Herausforderung. Wir haben ein paar Sachen, glaube ich, ein bisschen anders gemacht. Ein ganz simples Beispiel, auch wenn Sie es vielleicht albern hört, bei die ETF-Namen. Ich weiß nicht, wer das sich wirklich mal anschaut. FTSE 500, ACK, USD. Da kommen noch drei Kürzel. Hedge. Accumulate. Nee, das hatte ich schon. Also, wir haben angefangen, die Namen zum Beispiel einfach zu machen. Es gibt ja nun nicht nur Neon. Wir haben im Vergleich zum Wettbewerb ein sehr begrenztes Angebot. Wir haben 100 plus minus ETFs, 300 Aktien. Da gibt's zum Beispiel eine Swissquote, die hat ist mehr als 100-fache Produkt. Also Namen haben wir vereinfacht, das Produktuniversum eigentlich künstlich reduziert. Wir haben gesagt, für jede großen Themen gibt es 2, 3, für die kleineren Themen gibt es nur einen. Und wir wählen die Produkte auch tatsächlich aus dem Interesse des Kunden aus und nicht aus Interesse, wo wir möglicherweise mehr oder weniger verdienen. Das ist einfach so bei uns. Trotzdem stehen wir gerade dabei zu sagen, wie schaffen wir das eigentlich? Nächste Stufe, Entschuldigung, noch dazwischen ist, die Beschreibungen von solchen Produkten sind relativ kompliziert. Wir arbeiten daran, dass wir die Beschreibungen im Rahmen, was gesetzlich möglich ist, tatsächlich mit ein bisschen AI-Hilfe vereinfachen, aktuell haben. Wir sind gerade dabei, uns Gedanken zu machen oder dabei, das zu implementieren, wie man es noch einfacher machen kann. Ich glaube, alle Elemente wie Erklärvideos, Fragentools oder sonst was gehören dazu. Aber leider gibt es auch nicht den einen Kniff, den man machen kann und auf einmal sind alle Kunden verständlich. Man kann ein anderes Thema und je älter man wird, desto mehr denkt man eigentlich, ist es schon ein Punkt, auch wenn man es irgendwie ein bisschen fast schon abgedroschen ist, ein bisschen Finanzbildung in der Gesellschaft, meinetwegen durch die Schulen oder wie auch immer, wäre tatsächlich etwas, was auch noch helfen würde, aber das ist wohl eher ein frommer Wunsch und was sehr langfristiges. Aber wir arbeiten zum Beispiel sehr stark mit AI, Kunden die Hürde noch stärker zu nehmen.
Aber AI ist ein guter Stichpunkt. Was sind denn eurer Meinung nach, also es gibt ja Anleger, haben wir gelernt, die eher sich auf die Basic-ETFs fokussieren, sollten, vor allem am Anfang. Aber es gibt natürlich auch Fortgeschrittene, die sagen, naja, so ein bisschen Pfeffer hätte ich gerne im Depot. Was sind denn so die aktuellen Themen, die ihr seht? Hans-Jörg, vielleicht magst du anfangen.
Ja, ich denke, es ist vielfältig, was sich gerade tut, oder? Also anbieterseitig wird sehr viel auf den Markt gebracht, oder? Mal schauen, ob das der Markt absorbiert. Ich denke, die Themen, die gerade gut gelaufen sind, sind natürlich AI die letzten Jahre. Alles, was generell mit Big Data zu tun hat. Sicherheitsthemen, Cybersecurity, European Defense, auch gerade ein Thema. Kontrovers, aber ist ein Thema. Es gibt andere Themen, Investments, die sehen wir jetzt weniger passiv, sondern eher so im aktiven Bereich. Longevity, ein wichtiges Thema. Klimatechnik oder Climate Tech. Wasser, auch immer noch ein großes Thema. Alles, was im Gesundheitsbereich stattfindet, allgemein. In letzter Zeit ein bisschen unter die Räder gekommen. Aber ich denke, je langfristiger der Zeithorizont wird, desto abgespaceder können eigentlich auch die Themen werden. Oder? Es gibt auch ein, wie sagt man, ein Weltrauminvestment oder wird in Raketen investiert, alles, was damit zu tun hat. Sollte, denke ich, ein Satellit sein, persönlich in so einem Portfolio, aber hat sicherlich eine Daseinsberechtigung, weil weggehen diese Themen nicht, oder?
Das Wichtigste ist natürlich anzuschauen, die Themen, die klingen immer sehr spannend, aber was ist überhaupt drin? Ja? Und ich glaube, das ist das A und O, weil zum einen sind natürlich die ETFs recht konzentriert und fokussiert. Bekomme ich nicht ein ähnliches Exposure jetzt mit dem Nasdaq 100 von Amundi, was wir auch anbieten, wo dann effektiv die gleichen Titel drin sind, nur weiter breiter diversifiziert. Aber nichtsdestotrotz, das sind immer Megatrends, langfristige Themen, ja, bieten wir natürlich auch an, Semiconductors etc. etc. Ich brauche jetzt nicht, vieles wurde ja schon aufgezählt. Und einfach, wie schaut das Portfolio aus, was ist der Index und sich wirklich damit zu beschäftigen. Und natürlich auch die Volatilität, die besteht eben dadurch, dass das Portfolio konzentrierter ist. Das sollte ein Investment dann sein, was als Megatrend gilt für die nächsten 5 bis 10 Jahre oder vielleicht sogar länger. Ja, das ist wichtig. Und dann nicht direkt verkaufen, wenn es eben ein bisschen volatiler wird und die Kurse sich dann halbiert haben, weil dann ist es natürlich keine gute Investition gewesen.
Abdullah, wie würdest du vorgehen, wenn ich jetzt praktisch vor der Aufgabe stehen würde, mir ein ETF-Portfolio zusammenzustellen? Wie würdest du denn bei der Auswahl vorgehen als Retail-Anleger?
Das ist eine sehr gute Frage, Timo. Ich würde mir mal zuerst Gedanken machen, was ist überhaupt mein Ziel? Wo möchte ich hin? Möchte ich, wie Niemals gesagt hat, für mein Traumauto sparen? Draußen da ich einen roten Ferrari am Eingang? Ist es mein Eigenheim? Ist es meine Altersvorsorge? Was ist mein Anlagehorizont und welche Marktschwankungen kann ich aushalten? Als zweiter Punkt ist es wichtig, eben auch einen Fokus auf ein diversifiziertes Portfolio zu legen, also Risiken möglichst zu streuen. Ich habe es vorhin gesagt, Marktschwankungen oder Marktperformance kann man nicht voraussagen. Was man aber voraussagen kann, hundertprozentig, sind die Kosten der Produkte, weil das steht auf dem Factsheet. Also sollte man sich auch auf die Kosten konzentrieren und zu guter Letzt eben auch dann die Disziplin beizubehalten. Also wenn es Marktschwankungen geben sollte, dass man sagt, nee, mein Anlagehorizont ist langfristig und ich lasse mich jetzt emotional nicht davon verleiten, mein Portfolio zu verkaufen, wenn es jetzt gerade mal runtergeht. Und vielleicht noch ein Stichwort, was ich noch zum Thema thematische Anlagen nennen möchte. Da geht es ja immer auch ein bisschen drum, ein Exposure auszusuchen, wo man eine Mehrrendite generieren kann oder eben durch gewisse Themen halt noch eine zusätzliche Performance ins Portfolio reinzuholen. Wir sagen da, suchen Sie nicht die Nadel im Heuhaufen, kaufen Sie den gesamten Heuhaufen, dann haben Sie die Nadel auch schon mit drin.
Ja, Sehr gut.
Ich hab
noch nie gehört, aber ist fast dran, oder?
Auch noch eine Anschlussfrage. Wir haben jetzt sehr, sehr viele allgemeine Themen um die ETFs besprochen und auch aus Anfängersicht oder leicht fortgeschritten. Ich hätte noch eine Frage auch, was man gerade immer mehr hört und was so ein spezielles Thema ist, sind die aktiven ETFs. Vielleicht könnte man da auch noch ein bisschen Licht ins Dunkel bringen. Das ist auch so ein Thema, was für die Fortgeschrittenen nicht immer so ganz einfach ist zu verstehen. Wir waren jetzt alle froh, dass die ETFs passiv sind und jetzt macht ihr dasselbe wie die normalen Fonds auch und jetzt werden immer mehr neue aktive Fonds auch auf den Markt gebracht oder aktive ETFs. Ja, was ist der Unterschied und was ist so das Hauptmerkmal für aktive ETFs und warum brauchen wir sie?
Vielleicht kurz als Unterscheidung, eben passive ETFs tracken einen Index, indem sie die Wertschriften kaufen, teilweise vollständig oder gezielte Wertschriften, die im Index enthalten sind und diesen tracken. Bei den Aktiven geht es ja darum, dann wirklich eine aktive Perspektive mit reinzubringen und eben diesen Index zu schlagen. In der Schweiz, kann ich für Vanguard sagen, haben wir keine aktiven ETFs. In den USA sehen wir den Trend, da gibt es vereinzelt Produkte. Aber in Europa haben wir bisher nur passive ETFs, was Ihre Auswahl vielleicht zurzeit vereinfachen sollte.
Ich denke, das muss man natürlich komplementär sehen im Portfolio-Kontext. Ja, also die Hauptbausteine sollte man günstig umsetzen mit passiven Bausteinen. Die aktiven ETFs, woher kommt der Trend? Aus den USA, da ist es ein Riesenthema. Und der europäische Markt ist immer knapp 10 Jahre dahinter. Von daher sind eben das die Vorbereitungen der Asset Manager, dass man eben schon vorgreift und die Produkte eben auch im europäischen Markt lanciert. In vielen Bereichen finde ich persönlich, ist es wenig sinnhaft, aktive ETFs zu haben, weil wenn sie schon als Mutual Funds kein Alpha generiert haben, warum sollten sie es mit einem ETF-Wrapper tun? In anderen Bereichen, da sehe ich es eher wieder sinnhaft im Bereich Obligationen beispielsweise. Und da ist die aktive Steuerung schon mehrwertstiftend auch. Und von daher, wie ich es vorher auch schon gesagt hatte, schauen Sie sich wirklich das Ganze im Detail an. Tun Sie ja auch, wenn Sie ein Auto kaufen, man beschäftigt sich mit dem Motor, schaut sich das Ganze an, wie viel PS. Und genauso sollte es natürlich auch bei einem Finanzprodukt sein. Man sollte sich die Zeit nehmen, um sich damit zu beschäftigen. Und bei aktiven ETFs genauso. Ja? Und da eigentlich noch mehr, weil dort repliziert man eben nicht nur den Index, sondern setzt auf einen aktiven Manager recht häufig oder auf einen Enhanced-Ansatz, wo man leichte Tilts hat zur Benchmark und von daher machen Sie Ihre Hausaufgaben richtig.
Dem kann ich zustimmen, ja. Also aktive ETFs sind schon speziell. Also die Branche, ETF-Markt an sich, hat jetzt schon viel gesehen über die Jahre. Smart Beta, Faktor Investing, Nachhaltigkeit, Themen-ETFs. Jetzt kommen aktive ETFs und die sind schon nochmal speziell, weil da auch zwangsläufig Produkte kommen werden, wo wieder ein subjektiver Portfolio-Manager ein Anlageentscheid für ein Portfolio trifft, oder? Und das Ganze gibt es dann börsengehandelt mit Intraday-Liquidität. Und niemals richtig gesagt, wenn es als aktiver Mutual Fund nicht funktioniert hat, dann wird es auch als ETF nicht die gewünschte Outperformance zeigen. Ich denke, die meisten werden da underperforming sein, vor allem nach Kosten. Aber nichtsdestotrotz, es gibt Anwendungsfälle, da kann das Sinn machen. Ich denke, es wird für den Endanleger noch ein bisschen komplizierter in Zukunft werden. Welche ETFs möchte ich nehmen? Welche sind aktiv? Welche sind immer noch passiv? Wie sind die ich kenne? Aber ich denke, Plattformen, insbesondere auch Neon, machen da einen guten Job, vorzuselektieren, zu informieren, die Leute aufzuklären, was sie da eigentlich kaufen. Und dann denke ich, hat das Ganze schon noch eine Zukunft, wie sich der Markt dynamisch weiterentwickelt, oder?
Ja, gutes Stichwort. Ihr macht das immer sehr gut. Ihr fragt immer auch eure Kunden, was sie denn wünschen oder ob es irgendwelche Themen gibt, die spannend sind. Kam die Frage nach aktiven ETFs schon?
Dass jetzt Kunden besonders sagen, sie wollen aktive ETFs, hat man noch nicht. Es sind meistens einzelne Titel, wo wir uns überlegen, ob das sinnvoll ist. Aber für uns ist es eher ein Geschäft, wo sehr viel Umsatz in sehr wenig Papieren oder in sehr wenig Titeln stattfindet und eine chilenische Silbermine oder ein irgendwas, das 15-größte chinesische Elektroauto-Unternehmen, das brauchen wir nicht. Also da gibt es, glaube ich, dann andere Anbieter für. Aber prinzipiell gehen wir da gern drauf ein, um ein Gefühl zu geben. Wir haben, glaube ich, mindestens 80 Titel da auf Basis von Kundenwunsch und so weiter schon erkannt.
Gut, vielen Dank. Dann würde ich ins Publikum fragen, ob es Fragen gibt. Die habe ich schon erwartet. Vielleicht fangen wir hinten links bei der Dame an.
Frage in die Runde.
Warum? Solange es noch gehen.
Eine Frage in die Runde.
MSCI World versus Multifaktor, der in World und Emerging Markets investiert. Was ist da so eure Meinung vom Portfolio her?
Gleich eine schwierige Frage. Nee, kommt natürlich auf die Multifaktor-Strategie an. Es gibt ja diverse Faktoren und wie eben diese Faktoren zusammengestellt sind. Deswegen, man muss sich das dann, ich kann jetzt nicht sagen, der eine Index ist besser als der andere, sondern da muss man im Detail schauen, welche Faktoren, wie ist die Faktorauswahl und auch wie hat das Produkt in der Vergangenheit performt, ja? Hat es funktioniert? Weil die Backtest ist auch immer sehr, sehr wichtig. Die Backtests sehen immer sehr, sehr gut aus. Aber live, das ist dann immer die Frage, weil gerade im Backtest fehlen recht häufig auch die Transaktionskosten, die natürlich dann der ETF initiiert, wenn eben ständig irgendwelche Umstellungen sind im Portfolio. Und das reduziert natürlich die Performance zum Teil dann auch signifikant. Aber das weiß ich jetzt eben nicht, welcher globale Multifaktor-ETF angeschaut wurde. Was ich persönlich aber allerdings sagen kann, ist, ich präferiere statt MSCI World jetzt MSCI World beispielsweise All Country oder Prime All World, auch ein Index von Solactive, wo man komplett in allen globalen Aktien, Developed Market und Emerging Market investiert und da natürlich dann auch vom Wachstum in Emerging Markets, sei es Indien oder China, auch profitiert. Also langfristig würde ich eben in den All World gehen und bei den Faktorstrategien muss man, vielleicht haben die Kollegen eine bessere Antwort, weiß ich jetzt nicht.
Ja, besser nicht. Die Antwort war schon sehr juristisch, kommt drauf an, gell? Aber ich denke, wenn du schon die Entscheidung getroffen hast, ich möchte in MSCI World investieren, dann hast du ja schon mal die Meinung, okay, ich möchte nur in Developed Markets investieren. Ist ja schon mal ein großer Schritt. Und dann zu sagen, welcher Faktor funktioniert jetzt gerade? Quality, Value, Momentum. Dann bist du schon sehr spezifisch unterwegs, oder? Denk, dann ist die Frage, das hat er nie mal gut gesagt, packe ich vielleicht noch Emerging Market mit ins Portfolio, viel wichtiger, oder? Deswegen, also man kann immer noch spezifischer, noch tiefer gehen, aber ich denke, wenn mal ein Fundament da ist, dann ist es gut, oder?
Darf ich vielleicht noch kurz was dazu sagen? Wenn ich jetzt MSCI World investieren würde, würde ich in der Tendenz sehr synthetisch gehen, weil man auf den US-Aktien Steuervorteil hat, einfach auf der US-Quellensteuer, auf kanadischen Aktien ebenfalls. Und von daher, vielleicht ist die Struktur da fast wichtiger, ein Stück weit bei gewissen Regionen, US-Aktien genauso, S&P 500, MSCI USA oder auch Nasdaq 100, weil man da eben diesen Quellensteuervorteil hat. Aber kann man dann auch im Internet danach schauen, was genau dieser Vorteil ist?
Also ich habe eigentlich zwei Fragen. Das eine ist, ich habe mich noch nicht mit aktiven ETFs auseinandergesetzt. Die Frage, die ich dazu ein bisschen habe, wenn ich jetzt einen aktiv gemanagten Fonds habe, der zum Beispiel einen globalen, also wie jetzt zum Beispiel ein MSCI World als Benchmark hat, wo ist dann der Unterschied zwischen dem gemanagten Fonds und einem aktiven ETF? Und vielleicht mal so ein bisschen die provokante der Frage dazu, ist es nicht vielleicht einfach ein Finanzprodukt, um auch wieder von dem Kunden höhere Kosten zu nehmen?
Bei dem aktiven ETF? Ja. Kann man so sehen, aber gut, wenn Sie jetzt vorher schon im aktiven Fonds investiert waren, da sind die Gebühren meistens ja bei den aktiven Fonds noch höher. Und das ist eigentlich einer der Vorteile bei den aktiven ETFs. Die Gebühren sind demokratisch gleich für alle Investoren. Wenn man sich die Mutual Funds anschaut, die traditionellen Long-Only-Fonds, da hat man ja 20 verschiedene Anteilsklassen von Retail-Share-Klasse, sagen wir mal 2,5%, bis runter Insti-Share-Klasse. Bei 50, 60 Basispunkten, da hat man zumindest die Transparenz und bei dem ETF ist eben der Preis, sagen wir mal, 20, 25 oder 30 Basispunkten. Das ist so. Natürlich kann man auch wiederum sagen, statt einem ETF, MSCI World ETF, wird jetzt ein aktiver MSCI World ETF promoted, um dort einfach höhere Gebühren zu generieren. Ja, ein Stück weit wird es wahrscheinlich genau das auch sein. Allerdings muss man da auch wieder ins Detail reinschauen. Aber ich gebe mal hier an die Kollegen der Vanguard weiter.
Danke, Nima. Ich glaube, die Zeit wird es zeigen. Wenn Sie jetzt ein aktives Produkt mit einem passiven vergleichen, können Sie sich die Performance anschauen. Und wenn Sie sehen, okay, der Aktive sagt mir persönlich mehr zu oder hat auch eine Überrendite generiert verglichen zum passiven Produkt, dann haben sie durchaus auch eine Daseinsberechtigung. Also Vanguard hat auch aktive Produkte, ist ein Fünftel unserer Gesamtassets und wir stellen uns wirklich als erstes Ziel sicherlich mal die passive Exposure zu schlagen, weil ansonsten brauchen sie ja kein aktives Produkt, was mehr kostet, aber nicht eine höhere Rendite liefert.
Erstens mal würde ich fragen, wie sehen Sie das Risiko von der Securities Lending? Es gibt ja ETFs, die machen kein Securities Lending. Das ist mal die erste Frage. Die zweite ist ETFs versus Indexprodukte aus der Schweizer Sicht. Wo sehen Sie da die Vorteile? Danke.
Also das Thema Securities Lending wird bei uns sehr, sehr konservativ angeschaut. Auf der Fixed Income Seite gibt es kein Securities Lending. Auf der Aktienseite limitieren wir das zum Beispiel auf 15% und Sie fragen sich vielleicht, wieso macht man überhaupt Securities Lending, wieso betreibt man das? Ne? Durch das Lending generiert man eine Mehrrendite und bei uns fließt das vollumfänglich wieder zurück in den Fonds oder ETF, abzüglich natürlich der Lendinggebühren, aber wir machen das, damit wir einen Mehrwert für den Investor generieren. Und sind da extrem konservativ, was die Gegenparteien anbelangt. Und dann zur zweiten Frage, da gibt es natürlich Unterschiede einerseits zum Trading. ETFs sind börsengehandelt, also die kann man täglich handeln, Indexfonds nicht. Es gibt Unterschiede in der Stempelsteuer, wenn man ETFs kauft oder verkauft. Und natürlich auch eben das Domizil der ETFs, oder sind das Schweizer ETFs, also beginnt die ISIN-Nummer mit einer CH oder mit beispielsweise irisches Produkt und je nachdem haben sie unterschiedliche Steuervor- oder Nachteile. Auch was die Quellensteuer anbelangt, was niemals angesprochen hatte, oder ist der ETF synthetisch, ist der physisch repliziert. Das sind dann Sachen, die man je nach Produkt im Detail anschauen sollte.
Was mich überrascht hat in der Vergangenheit, dass die Börse relativ resistent oder ziemlich resistent gewesen ist gegenüber einerseits Krieg in der Ukraine, andererseits die neuen Steuern von den USA gesehen. Sehen Sie da, dass die, mir erklären Sie das, Nummer eins und Nummer zwei, sind die ETFs resistenter als die Börse oder sind sie weniger resistent? Kann man durchaus weitere Verwerfungen in der Politik, Außenpolitik, Wirtschaftspolitik verkraften oder nicht?
Danke. Also wenn wir jetzt von den passiven ETFs ausgehen, dann sind die 1:1 die Börse. Ja? Also genauso resistent oder nicht resistent, wie sie sind. Das ist auch der Sinn und Zweck von einem, sag mal, einem Core-ETF, dass er den Markt darstellt. Und wenn am Markt was passiert, dann macht der ETF das mit, oder? Das ist eigentlich die einfache Antwort. Wenn der Markt runtergeht, geht der ETF auch runter. Wenn Sie einen SMI-ETF haben oder einen MSCI World-ETF, wenn sich der Index bewegt, wenn am Markt was passiert, ein Krieg geht los, jemand twittert was Falsches, der Kurs reagiert, der ETF macht das 1:1 mit. Das soll er auch. Das ist das Ziel, oder?
Noch eine letzte Frage. Hat noch jemand?
Habt ihr Erfahrung mit den Courtagen, oder? Erstens habe ich die TER, das ist je nachdem, aber ich habe ja dann noch die Courtage. Und da kommt je nach Bank, zum Beispiel Swissquote, die macht auf teils 9 Franken Flatrate. Habt ihr Erfahrung, weil das ist ja wichtig am Schluss auch noch, wie viel Courtage ich bezahle. Habt ihr eine Übersicht über diese Spesen, über diese Courtagen?
Vielleicht eine Frage an Jörg, oder?
Oder auch an dich, ihr habt einen Broker-Vergleich.
Ja, das stimmt, danke für den Hinweis. Am Ende des Tages ist es ja schon so, wie im normalen Leben auch, also jeder Anbieter hat seine eigenen Preise. Ja, und da den Überblick zu behalten, ist natürlich nicht einfach. Ja. Und also wir haben auf unserer Plattform einen Ratgeber, der einen Broker-Vergleich anzeigt. Und es gibt auch mehrere, also Sie müssen nicht unbedingt auf unsere Plattform gehen, aber wenn Sie dann einfach bester Broker Schweiz in Google eingeben, dann kriegen Sie relativ schnell in der Suchergebnisliste die Übersicht oder mögliche Links, wo Sie draufklicken können. Am besten nicht auf die gesponserten, sondern also nicht, wo Sponsor drüber steht. Und dann kriegen Sie relativ einfachen Überblick und meistens ist es so, dass die ersten 4 oder 5 Anbieter von oben eigentlich dann auch ausreichen, sich anzuschauen. Ja, müssen Sie sich nicht alle anschauen, aber solche Überblicke helfen natürlich.
Dann mache ich jetzt noch den Werbeblock sozusagen für uns. Neon, vielleicht dann doch zwei Sätze dazu. Wir sind seit 2018, 19 im Markt und das, wir sind nicht als Broker gestartet, sondern wir haben das 2023 dazugenommen. Das Pricing von Banken oder auch von dem Dominierenden in der Schweiz, Swissquote, ist sehr intransparent und das ist, glaube ich, kein Zufall. Also ich glaube, da gibt es Abhebegebühren, Custodian-Verwahrung, die Transaktionsgebühren. Swissquote und You arbeiten sehr stark mit FX-Gebühren, die man typischerweise als Kunde dann gar nicht mehr mitnimmt. Es gibt mit Neon und ich glaube auch Saxo, sind wir bei uns zum Beispiel, wenn Sie ETFs kaufen, kostet es 0,5%. Wenn Sie verkaufen, kostet es nochmal 0,5%. Wenn Sie in Sparpläne investieren, null. Das ist, die ist ziemlich simpel, aber egal, ob Sie 5 Jahre halten oder 2 Tage, es ist immer dieser Preis. Und ab einer gewissen Größe oder bei einem bestimmten Volumen ist das sicher sehr attraktiv. Wenn man sehr große Investments macht, muss man sich nochmal umschauen. Aber das ist ein sehr einfaches Pricing und ich glaube, da sind so die zwei Komponenten. Die schiere Höhe ist bei vielen Banken und Brokern erstmal sehr abschreckend und vor allem die Komplexität von dem Pricing selbst. Man weiß eigentlich leider nicht genau. Es kommen dann teilweise noch die Börsengebühren dazu und wenn der Titel aus Australien kommt, vielleicht nochmal $25 extra bei anderen. Also das sind da eigentlich Themen, warum auch ein bisschen der Markt auch für Retail-Investoren abschreckend ist.
Ganz wichtig natürlich die FX-Gebühren, ja, weil zum Teil muss man fast 1% an FX-Gebühren zahlen, also Währungsumtauschgebühren. Wenn man jetzt, sagen wir mal, US-Dollar notierte ETFs kauft und das macht natürlich einen signifikanten Unterschied.
Also solche Themen, damit verdienen leider Banken doch ihr Geld oder ihre Courtage, dass sie ja das halt eher intransparent machen.
Was ich noch ergänzen möchte, es lohnt sich zu vergleichen, oder? Kommt drauf an, wie oft möchten Sie sparen, ist es regelmäßig, ist es einmal ein großer Betrag, welche Produkte möchten Sie kaufen? In jeder anderen Branche wird verglichen. Wenn man sich ein Auto kauft, man vergleicht, wenn man sich eine Waschmaschine kauft, man vergleicht. Beim Coiffeur guckt man auch, wo passt es mir am besten preis-leistungsmäßig. In der Finanzbranche sieht es nicht anders aus, oder? Ich denke, einerseits gibt es neue Plattformen und Vergleichsmöglichkeiten, die einem dabei helfen. Andererseits wird der Dschungel aber auch größer, der wächst massiv, oder? Wir haben 2000 gelistete ETFs in der Schweiz. In den USA gibt es seit letzter Woche mehr ETFs als Einzelaktien. Also vergleichen bleibt weiterhin spannend und wichtig, oder? Und wir haben das bei uns genauso. Sie können die Produkte bei uns kaufen bei der ZKB als Bankkunde. Da haben Sie auch einen Berater, der Ihnen hilft. Aber die Fonds sind auch auf anderen Plattformen, wie zum Beispiel auf Neon, verfügbar. Und ich denke, da kann jeder Kunde seinen Weg suchen, was ihm am besten passt, preis-leistungsmäßig. Ja. Aber es lohnt sich.
Ein leider letzter Punkt. Wir haben uns jetzt sehr beschränkt auf die Kosten des Kaufs, aber achten Sie bitte auch auf die laufenden Kosten, also die Kosten des ETFs, weil die bezahlen Sie ja auch. Wenn Sie sich ein Auto kaufen, dann schauen Sie auch nicht nur den Kaufpreis an, sondern Sie schauen sich an, was zahle ich an Versicherung, Unterhalt. Wichtig ist es immer, die gesamte Kostenstruktur anzuschauen, also die Total Cost of Ownership und nicht nur die Käufe.
Vielen Dank, dass Sie dabei waren. Vielen Dank an euch.